Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts im Gespräch mit Joe Taucher. Das Thema der heutigen Sendung lautet Gendermedizin, eine gerechte Medizin für alle. Was heißt das? Eine gerechte Medizin für Männer und Frauen? Ja, weil Männer und Frauen unterschiedlich erkranken. Medikamente wirken auch unterschiedlich bei Männern und Frauen. Denn welche Überraschung! Frauen und Männer unterscheiden sich eben biologisch und deshalb leiden Frauen nach wie vor häufiger an Medikamentennebenwirkungen oder erhalten bei gleichen Symptomen ohne wissenschaftliche Grundlage andere Medikamente. Nur langsam wird die Frage nach möglichen Unterschieden zwischen den Geschlechtern in der Medizin selbstverständlicher Bestandteil der Forschung. Ich habe zu diesem Thema einen ganz besonderen Studiogast eingeladen. Meine Gesprächspartnerin heute ist die Abgeordnete zum Wiener Gemeinderat und Landtag und Ärztin in der chirurgischen Abteilung des Krankenhaus Hietzing, Mireille Nogoscho. Hallo, servus.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe in dieser Reihe immer wieder auch ganz junge, neue Gemeinderäte und Rätinnen vorgestellt. Du warst noch nicht an der Reihe. Wir werden heute ein bisschen eine Vorstellung vielleicht am Anfang auch hinsetzen und dann aber gleich ein Sachthema oder ein brisantes Thema besprechen, eben Gendermedizin.
Ja, freue mich sehr.
Liebe Mireille, es freut mich sehr, sehr, dass es geklappt hat, dass du diese Einladung auch angenommen hast. Du bist ja ganz frisch im Gemeinderat, jetzt frisch 2 Jahre, bist du bei uns und verstärkst unser Team mit deinen Themen auch. Magst du dich kurz vorstellen, wie deine politische Karriere begonnen hat, wie dein Weg in den Gemeinderat war? Bitte, Mireille.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ich habe ja schon einige Folgen gehört und fühle mich sehr geehrt, auch heute bei dir zu sein. Ich bin, wie du gesagt hast, seit 2020 im Gemeinderat, war davor Bezirksvorsteher, Stellvertreterin im ersten Bezirk und davor war ich Bezirksrätin. Ich bin eigentlich zur Politik gekommen durch meine Eltern. Also mein Papa, der war ein Sozialist und hat damals in der Demokratischen Republik Kongo gegen Mobutu gekämpft. Mobutu kennen vielleicht einige, das war der Diktator mit diesem Leopardenhut und so. Und wir haben dann das Land verlassen müssen und sind dann nach Österreich gekommen und von Dreiskirchen, vom Flüchtlingslager dann nach Wien. Und mein Papa hat relativ früh bei der SPÖ angedockt, obwohl wir noch gar kein Deutsch gesprochen haben, war es mein Vater extremst wichtig, seine sozialdemokratische Gesinnung einfach ausleben zu können. Ja? Und wir haben damals im 3. Bezirk angefangen. Und ich bin eigentlich schon als kleines Kind bei 1. Mai-Aufmärsche oder bei Sektionsabende, Hausbesuche, Kassieren damals mit dem Papa im Gemeindebau immer schon mit dabei gewesen. Und er hat mir auch sehr viel von den sozialdemokratischen Werten auch mitgegeben und auch sehr viel erzählt darüber. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Und damals, als dann im Jahr 2000 die erste schwarz-blaue Bundesregierung war, also Haider und Schüssel, war das für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mich eigentlich politisch engagieren und irgendwie gegen diese Veränderung, die ich auch einfach auch gespürt habe in der Bevölkerung, angehen und auch was dagegen tun. Und das hat dann ein bisschen noch gedauert, und doch noch 10 Jahre. Dann habe ich angedockt bei der SPÖ und seitdem bin ich mit dabei.
Das ist sehr schön. Das ist eine schöne Geschichte, weil jede und jeder von uns hat ja so seinen Werdegang in die Organisation und in die politische Bewegung. Und wenn das so von den Eltern weitergegeben wird und wirklich vorgelebt wird, so dass es dich auch ansteckt, dieser Virus, weil wir heute über Medizin reden, dieser Virus der SPÖ.
Aber ein positiver Virus.
Ja, im Sinne der Solidarität und Gleichheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit.
Absolut.
Das ist das ist das Wichtige, dass man eben nicht nur als Mitläufer dabei ist, sondern wirklich mit dem Herzen und auch andockt. Und das höre ich bei dir gut raus. Ich habe mich immer auch zugehörig gefühlt diesen Werten, aber ich habe ein bisschen gebraucht. Meine Eltern, ich komme ja vom Land und meine Eltern waren eher ÖVP-orientiert, bäuerlich. Und ich habe das müssen sozusagen erst den Weg finden in die Sozialdemokratie. Ich habe das nicht sozusagen mit der Muttermilch mitbekommen oder vom Vater mitbekommen.
Es ist schon, also wenn ich meine ganze Lebensgeschichte einfach anschaue, dann merke ich einfach, wie stark die Sozialdemokratie mich geprägt hat. Ja, es hört sich manchmal an so wie ein Satzerl, aber es ist einfach die Tatsache. Ja, ich hätte nie diese Schulausbildung oder sozialen Wohnbau, wie auch immer. Davon habe ich extremst profitiert und davon konnte ich auch meinen Weg gehen. Ja, und das darf man halt nie vergessen, was die Sozialdemokratie alles für unser Land getan hat.
Ja, ich glaube, das Schwierige ist ja, wenn wir noch ein bisschen beim Politischen bleiben. Das Schwierige ist ja, man sagt in der Politik immer, Dankbarkeit ist keine Kategorie. Und ich bin nicht der Meinung, dass das so ist, weil ich finde, jeder Mensch, der Werte in sich hat, einen respektvollen Umgang pflegt miteinander, kann durchaus dankbar sein. Also ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich großgezogen haben. Ich bin so vielen Freunden dankbar, dass sie mich begleitet haben und ich werde nie vergessen, welche Chancen ich durch die Sozialdemokratie hatte. Und warum soll man nicht dankbar sein? Ich weiß, Dankbarkeit ist vielleicht schwer ertragbar für manche Psychen. Da werden sie dann aggressiv und ablehnend, weil sie das Gefühl nicht aushalten. Aber ich glaube, wenn man das reflektiert, bedeutet Dankbarkeit einfach, dass man sich bewusst ist, absolut, welche Chancen einem eröffnet wurden. Natürlich muss man sie selber nutzen.
Ja, absolut.
Das heißt, es gibt Türen, durch die muss man einfach gehen. Und damit ist es eh nicht so, dass man nur abhängig ist von anderen, sondern es ist die Eigeninitiative und es sind die Chancen und Möglichkeiten. Also so, ich sehe das auch so und ich denke mir, mein Engagement in der Partei ist auch deswegen so gewachsen, weil ich mir immer denke, ich möchte was zurückgeben von dem, was ich bekommen habe und ich möchte Chancen eröffnen für die nächste Generation.
Absolut.
Dass die das auch nutzen können. Deine Kinder, meine Kinder, die Kinder von den Wiener und Wienerinnen, die halt da leben, die sollen alle diese Chancen haben.
Das sehe ich auch so.
Das ist so das lebensbegleitende Motto eigentlich.
Ja.
Sehr. Du, liebe Mireille, machen wir einen kleinen Schwenk zu deiner medizinischen Profession. Wir wissen, Gendermedizin ist jetzt noch nicht ein so verbreitetes Thema. Ich merke, wenn man Qualitätsmedien liest, dass es durchaus da oder dort diskutiert wird, auch im TV immer wieder. Aber es ist noch nicht so tief verankert. Ich kann mich erinnern, Ende der 80er Jahre, wie ich noch Psychologie studiert habe, haben wir uns damit auseinandergesetzt, auch wie Psychopharmaka wirken auf Männer und Frauen und haben gesehen, dass natürlich sie unterschiedlich wirken. Auch es gibt ja sowas wie den zirkadianen Rhythmus, also diese innere Uhr, diese inneren Rhythmen, wie Gehirnströme arbeiten, wie die Organe arbeiten, wie sozusagen Wach- und Schlafzustand ticken. All das ist etwas unterschiedlich zwischen Männern und Frauen.
Absolut. Und dass die Frau auch einen Zyklus hat.
Genau, auch der gesamte Zyklus. Und leider ist ja über viele Jahre, sind fast alle, jetzt sage ich, in der Medizin nennt man das Doppelblindversuche, also die Doppelblindversuche, nur an Männern gemacht worden oder auch an männlichen Tieren oder männlichen Primaten. Hat sich das jetzt verändert in den letzten 30 Jahren? Sind wir da auf einem besseren Weg, Mireille?
Wie du gesagt hast, Gendermedizin ist eine ganz junge
Disziplin.
Ja, eine ganz junge Disziplin, in den 80ern ist die entstanden, eben weil man damals schon gesehen hat, man muss einen anderen Blick haben, wenn es um die Diagnostik geht, wenn es um die Therapie geht und wenn es um die Symptome geht. Ja, und dass eben Frauen und Männer komplett unterschiedlich sind. Wir haben einen Zyklus, wir haben die unterschiedlichsten Hormone, wir haben eine Gebärmutter, wir haben Eierstöcke und das beeinflusst unseren ganzen Körper. Und das muss eben auch in der Medizin gesehen werden.
Sind es nur die Organe, die so beeinflusst oder beeinflussen nicht, die Hormone auch so stark? Oder?
Also die Hormone sind es, aber sie wirken ja auf die Organe.
Okay.
Aber es ist jetzt nicht nur die Gendermedizin beschäftigt sich jetzt nicht nur mit dem Körper, sondern eben auch mit allen Umwelteinflüssen oder sozialen Einflüssen, die auf uns fließen, weil das natürlich auch mitzählt. Ja? Und das ist eben die Gendermedizin und seit den 80ern gibt sie. Und ich weiß damals beispielsweise im Studium, als ich Medizin studiert habe, ich habe hier in Wien studiert, dass das eigentlich kaum ein Thema war. Ja? alle unsere medizinischen Bücher, also wenn wir die aufgeschlagen haben und die Bilder gesehen haben, haben wir meistens Männer gesehen. Mhm. Ja? Also zu 90% waren das Männer. Wir haben die Symptome von Männern gelernt. Ich weiß noch dieses eine Bild mit dem Mann, der Herzinfarkt hat, ja, sich da festdrückt an der Brust, ja, und wir so die Symptome gelernt haben. Mhm. Und heute wissen wir ja schon mittlerweile, dass die Symptome bei Herzinfarkt bei der Frau sich ganz anders auswirken. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, die ich immer gerne erzähle, weil es nochmal so bildlich aufzeigt. Es wurde 128 Hausärzte und Hausärztinnen wurden gefilmt bei einem Erstgespräch. Also Erstgespräch, wenn die Patientin oder Patient zum Arzt geht und eben erzählt, was sie haben. Und bei diesem Anamnesegespräch haben sie eben Frauen geschickt mit Symptomen eines Herzinfarktes. Okay. Und sie wollten eben sehen, wie viele Ärzte und Ärztinnen das erkennen werden. Und es haben über 90% der Ärzte und Ärztinnen es nicht erkannt. Es wurde gesagt, okay, sie haben wahrscheinlich einen Magen-Darm-Virus, weil sich eben die Symptome bei der Frau, wenn es um Herzinfarkt geht, eher in der Bauchgegend ist, ja, Unwohlsein, Übelkeit, also weniger dieser Brustschmerz, der dann ausstrahlt, sondern eher in der Bauchgegend. Ja.
Aber warum ist das so, Mireille? Ich meine, das Herz sitzt ja bei Männern wie bei Frauen da an der linken Brustseite. Und wenn da mein Herz was ist, muss es ja da irgendwie ausstrahlen, oder?
Nein, es ist bei der Frau wirklich komplett anders, ja, als beim Mann.
Aha.
Und da wurde dann eben gesagt, zum Beispiel Magen-Darm-Virus. Medikamente wurden dann gegeben für den Magen-Darm-Virus. Ganz viele haben dann auch gesagt, als dann die Patientin das Wort Stress dazugenommen hat, dass sie gerade Stress hat in der Familie, wurde überhaupt empfohlen, vielleicht eine psychologische Betreuung auch noch dazu zu nehmen. Ja? Mhm. Und ganz vielen wurde es überhaupt nicht ernst genommen, ja? Sondern es wurde eher herabgesetzt und eher bagatellisiert. Ja? Und das sind solche, das ist wieder diese andere Ebene auch, dass man eben Frauen viel weniger ernst nimmt, ja, als wie bei Männern. Und das ist schon ein Problem, weil das führt dann dazu, dass Frauen sich frustriert fühlen, ja, nicht mehr diese Kapazität oder diese Kraft haben, wirklich dann von Arzt oder Ärztin zu rennen und das dann irgendwann mal lassen. Und dann sieht man das auch im Spital, dass dann wirklich schlimme Fälle kommen.
Hängt das auch damit zusammen mit dem Frauenbild in der Gesellschaft, oder?
Absolut.
Ich meine, wir wissen ja, diese alten und unzulässigen Zuordnungen, diese Hysterie, die ja sozusagen eine Frauenkrankheit ist. Und ich glaube, die Hysterie war ja sozusagen, ist die Gebärmutter und das können nur Frauen haben.
Das
und
ist so, der nächste Punkt nämlich.
Dass man dann sagt, okay, die ist halt hysterisch oder die ist halt übersensibel und so sind halt Frauen. Also dass da wirklich auch um Rollenbilder geht, die in die Medizin dann einfließen und die Diagnostik dann beeinflussen.
Ja,
absolut. Ja, aber das ist ja hochgefährlich eigentlich.
Es ist total gefährlich, weil ich meine, wir machen die Hälfte der Bevölkerung aus, aber werden nicht adäquat behandelt. Und das hängt jetzt nicht daran, dass wir schlechte Ärzte oder Ärztinnen sind. Wir werden wirklich sehr gut ausgebildet, aber wir werden nur einseitig ausgebildet. Ja? Und das muss eben mehr sein, und es muss mehr mit einfließen. Und diese Studie habe ich wirklich super interessant gefunden, weil es einfach wirklich ganz klar und deutlich zeigt, wie Medizin auch einfach konservativ geblieben ist. Mhm. Ja? Und wenn man natürlich schaut, natürlich sind 50-50% von Ärzten und Ärztinnen, es ist wirklich schon sehr gut aufgeteilt. Aber wenn man dann hinaufgeht, wenn es darum geht, wer primar ist, ja, oder dann sieht man schon, dass alles sehr männlich geblieben ist. Ja? Und das macht es natürlich schon auch aus, dass dieser Druck, dass wir uns an der Gendermedizin wenden sollten und die Gendermedizin auch mit einfließen lassen sollten, besser gehen würde, wenn wir auch oben Entscheidungsträgerinnen hätten, die auch Frauen sind, ja, um das wirklich auch zu beeinflussen.
Ja, das ist sicher abhängig auch von den Netzwerken, die sich bilden, die sich unter Frauen bilden oder unter Männer bilden. Das sind die Männer ja geübter, sage ich, über Jahrhunderte in ihren, sage ich jetzt, Zigarrenclubs oder in irgendwelchen Golfclubs und so, wo man sich trifft.
Ja.
Was natürlich auch, wo man sich gegenseitig weiterhilft. Ich glaube, da braucht es ganz viel Frauensolidarität und sicher auch ordnungspolitische Maßnahmen, wo man sagt,
absolut.
Okay, es gehört eine Quote, damit das überhaupt die Chancen sich eröffnen.
Absolut. Aber man sieht ja auch jetzt mit dem Skandal, mit dieser Spirale, ich habe sicher jetzt mitbekommen, dass 19.000 Frauen eben diese Spiralen gesetzt worden ist.
Ja.
Das sieht man auch, und das eben auch schon vor 2 Jahren eigentlich schon bekannt war. Ja. Und das sieht man einfach auch, was für einen Stellenwert Frauengesundheit hat. ja, in unserer Gesellschaft. Das wird eben nicht ernst genommen, ja, weil das sieht man auch bei der Endometriose, ja, dass Frauen manchmal bis zu 10 Jahre warten müssen, mit diesen Schmerzen aushalten müssen, bis endlich die Diagnose Endometriose gestellt wird. Und dass wir eben viel mehr unseren Fokus auch auf Frauengesundheit bzw. auf Gendermedizin setzen müssen, ja, um wirklich jede Frau auch adäquat behandeln zu können.
Okay, ich meine, 2 Dinge vielleicht zum Anmerken. Ich merke, ich will jetzt nicht das medizinische System unbedingt kritisieren, aber am eigenen Leib habe ich oft gemerkt, wenn sich die Ärzte schwer tun bei der Diagnose, dann ist es immer psychisch. Ja. Und ich ärgere mich da als klinischer Psychologe immer besonders, weil ich sage den Ärzten, ich diagnostiziere ihnen auch nicht Harnsteine, weil ich bin kein Arzt. Ja. Und sie brauchen mir auch keine Neurose diagnostizieren, weil ich habe das erlebt einmal. Ich hatte genau diese Brustschmerzsymptome mit linker Arm einschlafen und so. Und dann habe ich gedacht, Maria, und ich habe fast keine Luft gekriegt. Und ich dachte, Wahnsinn, ich hoffe, ich habe keinen Herzinfarkt. Fahre ins Donauspital und lass mich dort untersuchen. Sagen, na, sie haben nichts. Sag, ich spüre es aber, es tut mir weh, die Hand ist taub und so. Na, das ist wahrscheinlich eine Herzneurose. So. Gut, bin ich heimgegangen mit der Diagnose Herzneurose. Ist ja nett, war ja angefressen auf die Ärzte. Dann aber ich hatte so Schmerzen bis 10 am Abend und habe dann meine Hausärztin angerufen und die hat sich Zeit genommen und dann sagt sie, das gibt's ja nicht, da muss irgendwas sein. Hat das abgetastet, sagt sie, oi, das was die Zwischenrippenmuskulatur angespannt. Sagt sie, ist da irgendwas passiert, Sturz? Und dann ist mir erst eingefallen, dass ich 3 Tage vorher mit dem Snowboard einen ordentlichen Crash gebaut habe, was mich auf den Rücken gebracht hat.
Ja.
Und ich einfach ein Muskeltrauma hatte im Brustkorb.
Ja.
Naja, da war ich schon ruhiger erstens einmal, weil Herzneurose ist nicht lustig und Herzinfarkt auch nicht.
Ja, absolut.
Ich habe das so oft schon erlebt, dass wenn sie nicht weiter wissen, ist psychisch. Und wahrscheinlich tun sie bei den Frauen, wenn dann die Diagnosen nicht, also sozusagen die Checks nicht zusammenpassen mit der Männermedizin, noch schneller, dass es psychisch ist.
Genau, noch schneller. Weil das ist nämlich der nächste Punkt, dass ja auch alle Medikamente, die wir verabreichen oder die wir auch also gelernt haben im Studium, dass das eben nicht an Frauen erforscht ist. Das heißt, die ganzen Nebenwirkungen wissen wir größtenteils nicht, wie sie sich bei Frauen auswirken. Ah. Ja? Und das ist schon ein großes Problem, ja? Weil man dadurch auch Symptome verschlechtern kann, wenn man nicht genau weiß, wie eben die Medikamente sich auswirken. Und da wäre es eben extremst wichtig, dass in der Forschung, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, es wird ja größtenteils an Männer geforscht, auch wenn es bei Tieren ist, ist es das männliche Tier, dass man bei der Forschung ansetzen muss, ja, und dass die Forschung eben auch bei Frauen forscht und vor allem auch bei Frauen im reproduktiven Alter, ja, und nicht nur, dass man sagt, okay, gut, wir machen es bei Frauen in der Menopause, weil da ist ja schon praktisch alles vorbei, ja, und dann können wir das genau takten, sondern wirklich auch gezielt im reproduktiven Alter auch forscht. Weil wir brauchen diese Daten, wir brauchen zu wissen, wie sich Symptome auswirken, wie sich Medikamente auswirken etc. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch bei der Forschung ansetzen muss.
Okay. Und jetzt zurückzukommen noch einmal, also das wäre die nächste Frage gewesen, was müssen wir tun? Ich habe jetzt rausgehört, erstens muss die Medizin weiblicher werden in den, ja, in den Führungspositionen.
Ja.
Zweitens braucht es Forschungsprogramme, wo wirklich genderbezogen geforscht wird, wie Medikamente wirken, wie sich bestimmte Diagnosen auswirken, an welchen Symptomen man sie erkennen kann bei Frauen und Männern.
Ja.
Aber Mireille, was mir jetzt so auch noch im Kopf herumgeht, wir haben ja jetzt eine Diskussion in dieser ganzen LGBTIQA-Plus-Szene, wo Menschen ihr Geschlecht anders definieren.
Ja.
Braucht es hier auch noch einmal Forschung, andere? Oder ist das unabhängig, weil man sagt, okay, da gibt es eine weibliche Biologie und eine männliche Biologie, das reicht, wenn man das beforscht? Oder muss man dann Queer-Personen auch extra medizinisch noch einmal, oder ich sage jetzt Queer oder Transgender oder so?
Ja, absolut. Und das ist auch das ein kleiner Teil auch von der Gendermedizin, dass die Gendermedizin eben sagt, es geht jetzt nicht nur um das biologische Geschlecht, sondern eben auch um das soziale Geschlecht. Ja?
Okay.
Und da fließt eben auch Transpersonen eben auch mit hinein.
Mhm.
Und da sollte auch einfach mehr erforscht werden.
Mhm.
Und wir brauchen noch mehr Sensibilisierung auch in unserer Gesellschaft. Ja? Dass Frauengesundheit oder dass Frauengesundheit einfach auch diesen Stellenwert bekommt. Mhm. Wir haben ja bei uns im Gemeinderat diesen Frauengesundheitsbeirat, wo wir eigentlich schon sehr, sehr viel machen auch. Da haben wir auch letztes Jahr die Rote Pox gehabt im 20. Bezirk.
Ja, genau.
Wo wir diese Menstruationsartikel, also Tampons, ausgestellt hatten. Und wo wir gesehen haben, in kürzester Zeit haben so viele Menschen, also so viele Frauen das auch benutzt. Ja? Und dass wir einfach diese Tabuthemen auch brechen müssen, ja, dass wir über Menstruation sprechen. Ich habe oft Patientinnen bei mir, die ihren eigenen Menstruationszyklus nicht kennen, ja, weil es Dinge sind, die kaum besprochen werden. Und das müssen genauso auch bei Männern, ja, dass sie das auch wissen, wie das abbrennt. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte auch, dass wir Sensibilisierung in die Gesellschaft schaffen und Frauengesundheit einfach einen höheren Stellenwert geben, als es bis jetzt ist.
Das heißt aber auch, was wir politisch machen könnten, dass wir auch stärker eintreten auch dafür, dass wissenschaftliche Mittel auch jetzt im Wissenschaftsbereich, im Forschungsbereich,
absolut,
so wie es Femtech gibt, also Frauen in der Technik, müsste es auch sowas geben wie Femmedizin-Forschung. So.
Genau, absolut. Ja. Also das wäre auch einer meiner Punkte, wo ich sagen würde, dass wir das politische Engagement brauchen zu 100%, ja, um auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen zu können. Wir brauchen auch an den Unis, dass die Professoren und Professorinnen auch Gendermedizin auch unterrichten. Ja? Dass das wirklich in jedem Block einfach ein Thema ist, ja, und nicht ein Wahlfach bleibt, wo sich Studierende überlegen können, ob sie das machen wollen oder nicht, sondern das müsste einfach Teil des Studiums werden, ja.
Ja.
Weil da kann man schon sehr, sehr viel bewirken, vor allem bei den jungen Ärzten und Ärztinnen, die jetzt fertig werden.
Naja, es ist ja auch ein Perspektivenwechsel.
Absolut.
Ja, und das ist ja das Wesentliche. Immer die Perspektive, wie schaut man auf eine Krankheit, wie schaut man auf die Gesellschaft, wie schaut man auf Geschlechter. Und da ist wichtig, ganz viele Perspektiven zu haben, um sozusagen auch ein umfassenderes Bild zu bekommen.
Absolut.
Und ich glaube auch vom Psychologischen her, das, was du sagst, ist eigentlich eine Medizin, die sich wieder mehr dem zuwendet, dass der Mensch mehr ist als wie nur Biologie.
Absolut.
Also dass sozusagen in diesem, wir in der Psychologie definieren ja Gesundheit auch als soziale, körperliche, mentale Gesundheit, also in dieser Dreiteilung oft auch noch weiter, vielleicht auch familiäre Gesundheit und so. Also das ganze Umfeld mit dem Biologischen, weil wir wissen, dass immens viel Wechselwirkungen entstehen und Krankheiten und Gesundheit, aber auch Glück und Lebensfreude
zusammenhängt
und sich beeinflussen. Mhm. Ja, jetzt will das gar nicht relativieren, aber Gendermedizin ist sozusagen auch ein Zugang, Gesundheit viel breiter zu sehen. Und
die unterschiedlichsten Menschen auch zu sehen.
Ja.
Und unsere Welt entwickelt sich weiter, eben auch mit Transgender-Personen und etc. Ja, und das muss eben alles mit einfließen.
Und es gibt ja sozusagen so zwei Modelle im medizinischen Bereich. Das eine ist das Modell der Krankheiten sozusagen und Diagnosen und Symptome. Und dann gibt es ja so ein System, ein Gesundheitssystem, also salutogenetisches System, wo man schaut, was trägt dazu bei, damit man gesund bleibt sozusagen, nicht was trägt dazu bei, dass man krank wird.
Ja.
So. Und schaut, ist die Gendermedizin da auch in diesem salutogenetischen Bereich aktiv?
Absolut. Also auch dieser physiologische Bereich spielt natürlich ein ganz großer Punkt, dass man einfach auch die physiologischen Hintergründe weiß, warum Krankheiten sich bei Frauen zum Beispiel so und so auswirken. Aber natürlich auch die andere Seite, die du eh auch schön gesagt hast, eben, dass die Umwelteinflüsse, familiär, das Soziale, dass das eben auch alles mit einfließt. Und das alles macht dann eigentlich auch die Gendermedizin aus. Und wir haben jetzt mit dem Peter Hacker, unseren Stadtrat für Gesundheit und Soziales, eine Arbeitsgruppe geschaffen im Wiener Gesundheitsverbund, wo wir uns diesem Thema widmen.
Sehr gut.
Gendermedizin und Diversität in der Medizin, weil das ist ja der nächste Punkt, dass gerade in Wien jede dritte Person eine Migrationsbiografie hat und dass das auch eben kaum gelehrt wird. Und haben jetzt diese Arbeitsgruppe aus unterschiedlichen Disziplinen, also es sind Hebammen drinnen, Physiologinnen drinnen, Physiotherapeutinnen, aber genauso Ärztinnen und Pflege. und versuchen jetzt gemeinsam zu schauen, wie können wir diese Bereiche Gendermedizin und Diversität in der Medizin im Wiener Gesundheitsverbund forcieren. Ja.
Hervorragend.
Und versuchen gerade jetzt so Workshops aufzustellen für die jungen Mediziner und Medizinerinnen, die gerade starten im Wiener Gesundheitsverbund. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir als Stadt Wien da schon versuchen, ein klares Zeichen zu setzen. Ja.
Sehr gut. Danke sehr, Mireille. Also wir werden ja dazu auch im Club mit unseren Mandataren noch Clubgespräche führen, um sozusagen das auch politisch in den Köpfen noch breiter zu verankern, die Perspektive zu verankern, auf das freue
ich mich. Ja, danke dir. Das finde ich wirklich super.
Ja, ich finde das extrem interessant. Liebe Mireille, ich danke dir herzlich für deine Zeit heute und das sehr, sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Es gibt ja eine kleine Tradition bei mir im Podcast. Jeder Gast hat die Möglichkeit, noch ein paar Abschlussworte an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten. Gibt es noch etwas, was du loswerden willst, eine Botschaft, was du unseren Zuhörern noch auf den Weg mitgeben möchtest?
Ja, ich würde Ihnen noch gerne mitgeben, dass Sie sich einfach auch über Gendermedizin informieren. Es gibt ganz gute Bücher dazu, zum Beispiel Die unsichtbare Frau, wo man einfach auch sieht, wie unsichtbar wir Frauen eigentlich in unserer Gesellschaft sind. Und ich finde, also für mich war das damals ein ganz großes Aha-Moment, als ich dieses Buch gelesen habe. Und das empfehle ich deinen Zuhörern und Zuhörerinnen.
Danke, Mireille. Ich danke dir herzlich. Ja, sehr liebe gerne. Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder mal der Podcast im Gespräch mit Joe Daucher und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss und Baba, euer Joe Daucher. Ciao.
Baba.